Letzte Woche hatten wir uns ja das Volk Israel angeguckt und da war das ja mit dem goldenen Kalb und vielleicht erinnert ihr euch noch dran, das war in 2. Mose 31, 32, da kam das vor, wo Mose auf den Berg gegangen ist, um mit Gott zu reden. Und heute machen wir einen kleinen Sprung zurück, weil es für mich so passt. Auch im Volk Gottes und das Volk war unterwegs. Und wenn natürlich so ein riesiges Volk unterwegs ist, dann dauert es ja. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden, Tage, Wochen ihr braucht, um alles einzupacken, um in den Urlaub zu gehen. Also ich kann mich daran erinnern, als ich zum ersten Mal in meinem Leben, da war ich so 7, 8, mit anderen Kindern quasi so auf ein Lager gehen durfte. Da hat meine Mutter, das ist jetzt ernst, das Lager ging im Juni los, da hat meine Mutter im März den Koffer aufgepackt. Also aufgepackt heißt aufgeschlagen und hat zu mir gesagt, Gerd, was sollen wir alles mitnehmen? Als ich dann so junger Erwachsener war, habe ich meistens einen Tag vorher angefangen zu packen. Und ich war ja über 2,5 Jahrzehnte im Reisedienst. Und als ich da gepackt habe, habe ich das meistens ein paar Stunden vorher gemacht. Das war dann irgendwann so in Fleisch und Blut. Nur wenn wir als Familie weggefahren sind, was wir nicht oft gemacht haben, aber so mit steigender Kinderzahl, ihr wisst ja, dass wir ein paar Kinder mehr haben wie eine, sag ich mal, Durchschnittsfamilie. Da kam dann schon mal die Schwiegermutter dazu und wir haben wirklich tagelang davor angefangen zu packen. Also, weil dann fiel dem noch ein, dass er noch einen Schwimmring braucht und wie kriegen wir jetzt das Dreirad rein und wo packen wir das Rad vom Fahrrad hin. Und so ähnlich stelle ich mir das auch vor beim Volk Israel, als die aus Ägypten raus sind. Das war nicht so einfach zu packen. Klar, die durften nicht so viel mitnehmen und trotzdem, jeder hat dann doch noch irgendwo was mitgenommen, was ihm wichtig war. Und als sie dann so richtig unterwegs waren, als sie ihr erstes Wunder erlebt hatten, und zwar ihr erstes Wunder war ja, wie sie von den Ägyptern befreit worden sind, dass quasi die Ägypter im Meer versunken sind, also nicht die ganzen Ägypter, sondern diese Streitmacht, haben sie so gemerkt, wie ihre Taschen leerer geworden sind. Also so, wir würden heute sagen, okay, die zweite Ration, die wir uns im irgendwie sonst wo Snackbar gekauft haben, ist jetzt auch aufgebraucht. Die Wasserflasche, da ist auch nicht mehr so viel drin. Und dann steht in 2. Mose 16 so ein entscheidender Satz, Vers 2, bald fingen die Leute wieder an, sich über Mose und Aaron zu beschweren. Also lag wohl in der Natur der Sache, dass die Israeliten sich gerne aufgeregt haben. Und in Vers 3 steht, sie stöhnten, ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Und ich habe ja so eine blühende Fantasie und ich hatte so den Gedanken, die lagen quasi gedanklich neben dem Grill in Ägypten und haben so gedacht, Mensch, das ist einfach ein cooler Ort. Da gibt's Fleisch en masse, wir können grillieren, wir können Brot anbacken und alles ist gut. Und jetzt sind wir hier in der Wüste und was gibt's hier? Außer megamäßig Sand und vielleicht noch so ein paar Kakteen und was da sonst noch so alles wachsen mag. Und natürlich jede Menge Israeliten, nimmer so viel. Die Brote gehen zur Neige oder die Sandwiches oder was man immer gerne isst oder sonst irgendwelches Dörrfleisch geht zur Neige. Und sie wussten nicht so recht, was tun. Und so haben sie ein Klagelied angestimmt. Dieses Klagelied hat dann Gott selber gehört. Vers 4 steht, da sprach der Herr zu Mose, du wirst sehen, ich lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Du wirst sehen, ich, Gott, lasse Brot vom Himmel für euch regnen. Die Israeliten sollen morgens losgehen und so viel einsammeln, wie sie für den Tag brauchen. Nicht mehr. Also letzten Endes hat Gott ihnen versprochen, ich versorge euch. Und zwar, ich versorge euch mit allem Notwendigen, was ihr braucht. Man kann darüber denken, was man will. Es ist für mich schon eine geniale Aussage. Da sind ganz viele Menschen in ganz vielen Zelten, die da leben und wohnen und die unzufrieden sind, die sich beklagen über das, wie was nimmer geht, die auf einmal merken, was haben wir verloren, nicht nur was haben wir gewonnen, sondern was haben wir verloren. Und in dieser Zeltstadt, egal ob das jetzt Männer oder Frauen waren, da war eine große Unruhe. Und ich könnte da bestimmt noch ein paar Stunden malen, bis endlich alle Zelte dran waren. Die hatten ja in Wirklichkeit noch eine andere Zelt, wie soll man sagen, Möglichkeit, wie man das aufbauen kann, aber die gehen einfach schneller zu malen. Und diese Israeliten, die haben nun gemerkt, wie Kohldampf da war. Und anstatt zu Gott zu beten, haben sie sich einfach nur aufgeregt. Man kann so oder so mit einem Problem umgehen. Man kann heimlich über denjenigen schlecht reden, der einem das vermeintlich, wie man selber denkt, eingebrockt hat. Und da waren die Israeliten schnell dabei, nämlich Jahwe. Oder aber man kann überlegen, mit dem persönlich ins Gespräch zu kommen, wo man denkt, er könnte nicht nur das Problem, sondern auch die Lösung sein. Zunächst mal ist interessant, Gott hat die Israeliten ja aus Ägypten geholt und die Israeliten haben sich in Ägypten gut eingerichtet. Und zwar nicht so, dass sie jetzt irgendwo zum Trödelmarkt gegangen sind und sich ein Sofa oder sonst irgendwas geholt haben, ein Esszimmertisch, ein paar Stühle, sondern die haben sich auch gedanklich auf Ägypten eingerichtet. Die haben sozusagen gewusst, da geht's uns gut. Eigentlich ging es ihnen dort nicht gut. Eigentlich haben die Ägypter den Israeliten das Leben schwer gemacht, indem sie gekommen sind und gesagt haben, ihr werdet ein zu großes Volk und deswegen machen wir Geburtenkontrolle. Das, was wir heute in unserer Gesellschaft so entfernt auch hören, wir dürfen wegen Klima und sonst irgendwas Überbevölkerung nicht mehr so viele Kinder haben. So ähnlich haben die Ägypter das mit den Israeliten auch gemacht. Sie haben gesagt, nein, sie dürfen nur noch Kinder großziehen, das Mädels sind, keine Jungs mehr. Also haben die Israeliten ja auch richtig, wie soll ich sagen, Druck und Not und Elend erlebt. Nur wenn einem der Magen knurrt, also wenn man so richtig Hunger hat, wenn also irgendwo im Leben so ein richtiges Defizit da ist, dann denkt man nicht an die andere Not und an das, was da ganz schlimm war. Man denkt eigentlich nur an das, was man gerne hätte. Den Mangel, den man gerne ausgleichen möchte. Ohne auf den zu sehen, der diesen Mangel ausgleichen kann. So kommt Gott zu Mose und spricht, Herr, ich gebe euch genügend zu essen. Ich gebe euch das Manna, ich versorge euch mit Brot und mit Fleisch. Ich gebe euch das. Und jetzt kommt die Anweisung. Und morgen früh werdet ihr mit eigenen Augen seine Herrlichkeit sehen. Er hat eure Vorwürfe gehört denn wer sind wir schon, dass ihr euch über uns beschwert? Damit lehnt ihr euch nicht gegen uns auf, sondern gegen den Herrn. Trotzdem wird er euch abends Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot genug. Er hat gehört, wie ihr ihn anklagt. Eure Murren richten sich nicht gegen uns, sondern gegen den Herrn. Zweimal sagt Mose zum Volk, wenn ihr uns anklagt, klagt ihr letzten Endes Gott an. Also die Anklage gegen Menschen, die führen, zum Beispiel in der Gemeinde, geht letzten Endes nicht nur gegen die, die die Gemeinde leiten, sondern das Haupt der Gemeinde ist immer Gott. Das heißt, wenn wir uns über unsere Gemeinde aufregen, wenn dort etwas nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, und wenn wir dann im Hintergrund murren und sagen, boah, das ist alles schlecht und die haben das mit diesem und jenem nicht im Griff und das kriegen sie auch nicht hin und das passiert auch nicht wirklich gut. Und in meiner alten Gemeinde war es viel besser, ich würde am liebsten dort wieder hingehen. Dann geht diese Klage gegen Gott. Ganz interessant. Und egal wie groß eine Gemeinde ist, egal wie dynamisch eine Gemeinde ist, egal wie auch immer, es wird irgendeinen Punkt geben, wo Menschen unzufrieden sind. Als meine Familie und ich, als wir als Familie an diesen Ort gezogen sind, Bad Liebenzell, und dort in eine große Gemeinde gegangen sind und wir gedacht haben, boah, das ist ja voll cool, wir kommen aus einer kleinen Gemeinde und wir mussten so viel Leistung bringen, mussten gucken, wie das geht. Und jetzt hier hat so viele, da arbeiten bestimmt ganz viele mit. Und irgendwann nach einem Dreivierteljahr hat die Diakonin uns gefragt, ob wir uns nicht einbringen können. Und wir haben so geguckt, gibt es hier nicht genügend Mitarbeiter? Nee, es gibt nur genügend Besucher. Und ich habe sie so angeguckt und gesagt, aber es ist doch jeder Besucher, auch ein Mitarbeiter. Nee, Gerd, da kommen ganz viele, die sind unzufrieden und bringen sich nicht ein. Also in jeder Größe und in jeder Lage, wo eine Gemeinde auch ist, gibt es immer irgendetwas, was nicht optimal läuft. Und Gott hört unser Murren, Gott hört unsere Unzufriedenheit und er sieht, wie wir damit umgehen. Und da, wo es elementar ist, also Gott versorgt uns ja mit allem, ich habe ja vorher schon Psalm 23 so erwähnt, da, wo Gott uns wirklich mit allem Gutem versorgt. Und da, wo Gott wirklich da ist der Feind auch immer da. Und doch sieht Gott, was wir wirklich brauchen. Also Gott macht einen Unterschied zwischen dem Luxus, den wir uns ein Leben lang wünschen und doch nie bekommen könnten, eventuell bekommen wir ihn ja, aber den wir nie bekommen werden, und dem, was wir wirklich brauchen. Vielleicht einfach zwei kurze Beispiele dazu in der Gemeinde, wo ich vorher war, hatte eine Frau immer wieder dieses Anliegen, dass sie Lotto spielen sollte. Jetzt kann man darüber denken, wie man will. Jedenfalls, sie hat Lotto gespielt. Und irgendwann kam die Not in ihr Leben hinein und es ging daran, dass sie ihre Existenz verlieren sollte. Und dann hat Gott ein spektakuläres Wunder getan, indem sie mit ihrem Los als Nachrücker praktisch hineingerutscht ist und tatsächlich diesen Jackpot geknackt hat. Sie war auf einmal die Millionenfrau. Sie hat wirklich eine Million bekommen aus einem Topf. Und sie hat sich tierisch gefreut. Sie konnte alle ihre Schulden bezahlen und sie war total happy. Und irgendwann hat zu mir der Gemeindeleiter gesagt, besuch sie mal und beglückwünsche sie mal. Und dann habe ich gleich zu ihm gesagt, ich werde nicht betteln. Werde ich nicht machen für unsere Gemeinde, werde ich nicht machen. Nee, besuch sie mal, ich glaube, es wäre gut, wenn du sie besuchst. Dann habe ich das gemacht, habe sie also besucht. Und dann hat sie mir Leid geklagt, wie die Leute, die eben auch gerne was abhaben wollen aus der Nachbarschaft, sie praktisch bestürmen. Und ich bin in meinen alten VW Golf reingesessen und habe so gedacht, okay, Heiland, ich nehme die Armut an, zu mir kommt keiner an die Tür, um was zu wollen. Also wir haben in all dem, wo wir drinstehen, nicht nur Freude, sondern auch Not. Und das zweite Beispiel, wo ich bringen möchte, ist, eine kleine Gemeinde hatte angefangen zu bauen, weil sie nun gemerkt hat, dass das Dach undicht war, und irgendwann im Lauf des Bauens ist ihnen das Geld ausgegangen. Nun kann man natürlich sagen, was sind es auch für Leute, dass die da eben nicht so kalkuliert haben, wie man das doch machen sollte, und zu gucken, ist einfach teurer geworden. Und meistens ist es so, wenn man anfängt zu bauen, entdeckt man erst wirklich, was kaputt ist, wenn man mal das Dach abgedeckt hat oder die Mauer weggemacht hat. Oder es reicht oft schon, die Tapete wegzumachen, um mal dahinter zu sehen, was alles defekt ist. Und sie wussten wirklich nicht so recht, wie sie das angehen sollten. Und dann ist ein Wunder passiert. In all dieser Bauerei kam jemand dazu, der gesagt hat, ich helfe euch. Ich helfe euch finanziell, dass das weitergehen kann. Also sind diese Eingriffe Gottes, die er manches Mal macht. Interessant ist, dass dieser Mann in diesem zweiten Beispiel zu der Gemeinde gesagt hat, ich helfe euch immer dann, wenn es dran ist. Ich gebe euch also nicht einfach so einen Betrag und ihr könnt es dann verklopfen, wie ihr wollt, sondern ich helfe euch immer dann, wenn es dran ist. Und da kommen wir genauso darauf, jeden Tag sind die Israeliten losgezogen und haben eingesammelt. Und es wird beschrieben ab Vers 16, der Herr hat angeordnet, jeder von euch soll so viel sammeln, wie er für seine Familie braucht. Einen Krug von 2,5 Litern für jede Person, die in seinem Zelt lebt. Vers 17, die Israeliten hielten sich daran und lasen die Körner auf, ein jeder mehr oder weniger. Doch als sie zu Hause maßen, also das Maß gemessen haben, hatte der nicht zu viel, der viel gesammelt hatte, und wer nur wenig aufgelesen hatte, dem fehlte nichts. Also Gott hat nach jedem geguckt und es hat gereicht. Und jeder hatte genauso viel mitgenommen, wie er für seine Familie brauchte. Es hat also gereicht. Es war genügend für jeden da, egal wie viel er gebraucht hat. Was mussten die Menschen machen? Sie mussten einfach nur das nehmen, was Gott ihnen gegeben hat. Um das mal so anzumalen, Gott hat für die Israeliten das, was sie wirklich gebraucht haben, das Nötige ausgelegt. Sie mussten es einfach nur nehmen. Es war ein Geschenk von Gott. Und Geschenke, das sind ja so besondere Gifts, die Gott manches Mal auslegt und hinlegt, und wir dürfen das einfach so aufnehmen. Und es hätte gut sein können mit dem, wie sie jeden Tag aufgesammelt haben. Das Vertrauen muss doch wachsen, wenn man jeden Tag vors Zelt geht und sieht, da hat's was zu essen. Es reicht, es ist genug. Es hilft mir, durch den Tag zu kommen. Und dann steht im Vers 20, einige Israeliten aber hielten sich nicht daran und ließen etwas über für den nächsten Tag. Das heißt, die haben so ein bisschen Vorratshaltung gemacht. Das ist so, wir stellen jetzt einen Haushaltsplan auf in der Familie oder in der Gemeinde oder sonst irgendwie, und wir schauen mal, ob wir nicht entsprechend dem ganz viel Rücklagen bilden, und dann ist gut. Und was mussten sie feststellen bei dem Essen? Sie mussten feststellen, dass das, was sie am zweiten Tag hatten, dass das verschimmelt, dass das schlecht geworden ist. Gott möchte, dass wir uns im Heute und Jetzt auf ihn verlassen. Gott möchte das von diesem Millionenvolk in der Wüste, dass sie sich auf Gott verlassen, und Gott möchte auch, dass wir uns heute auf ihn verlassen. Unser Arbeitgeber, bei dem wir angestellt sind, die Firma oder die Bude, wie man das auch immer nennen mag, die zahlt uns ja auch nicht am Eintritt unseres Beginns von der Arbeit dort den Lohn für die nächsten 45 Jahre aus. So, dass es gerade in die Rente reicht und wir dann genau sehen, so funktioniert es. Nein, wir verlassen uns darauf, wenn wir dort arbeiten, dass immer am selben Tag oder wie auch immer ausgemacht ist, dass da der Lohn kommt. Und wir entdecken, je länger, je mehr wir uns darauf verlassen, es ist gut. Es kommt wirklich, wir werden versorgt. Und dann kommen eben diese Zweifel. Wir hatten das letzten Sonntag schon und es kommt eben wieder, dass der Satan uns auch an so einem Punkt angreifen möchte. Dass der Satan uns sagen möchte, naja, aber es ist ja gut, wenn wir Rücklagen bilden. Es ist ja gut, wenn wir etwas haben. Es ist ja gut, wenn wir noch mehr sammeln, wenn wir noch mehr haben, dann wächst und gedeiht und dann tut es ja. Und Gott sagt, nee, verlass dich ganz auf mich. Gott sagt, ich sorg für dich, ich sorg für euch. Und das ist ein Spannungsfeld für uns Christen. Das ist wie eine Waage. Gott legt auf der einen Seite etwas hinein und auf der anderen Seite legen wir unser Vertrauen hinein. Und dann gleicht sich diese Waage aus. Wenn das Vertrauen fehlt, dann geht die Waage auf der anderen Seite runter und es fehlt etwas. Und genauso, wenn wir Vertrauen hineinlegen, ist die Spannung da. Wird Gott uns versorgen? Wird er es gut mit unserem Leben, mit uns machen? Ich lasse mal den Rest von diesem 16. Kapitel weg, was da Gott alles sonst noch so gesagt hat über die Anweisung. Ganz am Schluss, als das Volk Israel im verheißenen Land war, sagt Gott zu den Israeliten, so jetzt werdet ihr versorgt von dem, was der Acker an Nahrung für euch gibt, was es dort so alles zu essen gibt. Jetzt hört es auf. Aber jeden Tag konnten die Israeliten rausgehen und konnten genügend fürs Essen einsammeln. Jeden Tag, jeden Abend war die Spannung da, wird am nächsten Morgen wieder etwas da liegen. Und am nächsten Morgen kam Gott und hat gezeigt, ja, ich bin da. Die Israeliten haben das erfahren, dass Gott ihr Versorger ist, dass er da ist und alles gibt, was wir zum Leben brauchen, was wir zur Existenz brauchen. Und das, was es dagegen zu halten gilt, wie ich es eben schon angedeutet habe, das ist unser Vertrauen. Nun ist natürlich die Frage, wie kann man Vertrauen ernähren? Ganz einfach, indem man beginnt, dem zu vertrauen, der einem die Hand entgegenstreckt. Und das ist Gott. Das heißt, Vertrauen beginnt nicht, indem Gott hier eine standsichere Leitung aufbaut und indem er da alles bereithält, sondern Vertrauen beginnt da, wo einfach und schlicht ein Startschuss ist. Ich habe gestern eine Andacht gelesen, die mich angesprochen hat, und damit möchte ich einfach mal so ein Komma setzen. In dieser Andacht wird beschrieben, dass in einer Klasse von dem, der die Andacht geschrieben hat, einer war, der profimäßig geschwommen ist. Also so ein Leistungsschwimmer, der bereits in seinem Jugendbereich mehrere Medaillen gewonnen hat. Und der hat ihn nun eingeladen, komm, wir können doch miteinander schwimmen. Also sind sie miteinander in das Freibad gegangen und dann hat der die Andacht geschrieben hat, zu dem anderen gesagt, wie wäre es, lass uns ein Wettschwimmen machen. Und ich habe so gedacht, wie kommst du auf so eine wahnwitzige Idee? Und er hat alles gegeben, so steht es in dieser Andacht drin. Und am Schluss, als er die Augen aufgemacht hat, sind sie ganz knapp gleich am Ziel angekommen. Und er hat sich gefreut und hat gedacht, ja super, wir waren gleich schnell. Ich habe alles gegeben und boah, wir sind da. Und er hat ihn gefragt, hey sag mal, waren wir gleich schnell? Und der andere lächelte und sagte, ja, wir sind gleich am Ziel angekommen. Sind wir auch die gleichen Bahnen geschwommen? Ja, wir sind die gleichen Bahnen geschwommen, auch die gleiche Anzahl. Und da lächelte der Profi und sagte, naja, du bist 2 Bahnen geschwommen und ich 6. In der gleichen Zeit. Für mich war das so ein Bild, ja, es gibt so, ich sag mal, Leute, die Gott in jeder Situation vertrauen können, die so kleine, ich sag mal, Naturtalente oder Profis oder was auch immer sind. Und es gibt diese Schwimmer, zu denen zähle ich mich, die ihre 2 Runden hinkriegen oder 2 Bahnen hinkriegen und die sich freuen, dass sie das schaffen. Egal, in welchen Bereich du gehörst. Gott nimmt dich so an, wie du vertrauen kannst. Beginn einfach. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Heiland, danke, dass du die Israeliten mit allem, was sie auch ja, an Zweifel hatten, dass du sie versorgt hast. Mit allem, wo sie sich auch aufgeregt haben über dich, dass du geduldig zu ihnen gestanden bist. Herr, schenk du uns das Vertrauen zu dir. Noch mehr in einer Zeit, wo wir vielleicht den Eindruck haben, dass es schwierig ist. Versorg du uns jeden Tag, jeden Morgen mit dem, was wir für unser geistliches, für unser irdisches, für unser kognitives Leben wirklich brauchen. Danke für all die Ferien, die jetzt schon starten oder starten werden. Danke für alle Familien, die da unterwegs sind. Danke für alle Erwachsenen, die sich etwas gönnen. Sei du bitte derjenige, der auch in diesen Zeiten unser Vertrauen stärkt und uns einfach zeigt, wie gut es ist, dass wir uns auf dich verlassen. Amen.